Meine Lieben, guten Morgen. Ich hoffe, wir werden jetzt alle tatsächlich still, sind aufnahmefähig für das Wort Gottes, für den Römerbrief. Wir sind jetzt in der Folge 13. Den Titel, den ich gewählt habe, der lautet Das Gericht Gottes mit dem Untertitel Vergeltung nach Werken. Das Gericht Gottes mit dem Untertitel Vergeltung nach Werken. Aktuell befinden wir uns ja in dieser ersten Säule, in diesen ersten drei Kapiteln, wo es um die, ich habe es mal so benannt, die Verlorenheit des Menschen geht. Ja, das ist praktisch diese düstere Botschaft, diese schlechte Nachricht, bevor wir zu der guten Nachricht kommen. Und aus diesen drei Kapiteln, da kommen wir alle her. Das ist unser Kontext, da kommen wir her. Und ich glaube, wenn wir diese Kapitel gut verstehen, umso mehr schätzen wir die gute Botschaft, dass Jesus Christus für uns gekommen ist und uns erlöst hat. Wir wollen den Text mal angehen, den finden wir in Römer Kapitel 2. Der Fokus wird sein, die Verse 6 bis 11, aber damit wir im Kontext bleiben, lese ich ab Vers 1. Römer Kapitel 2 ab Vers 1, ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen oder hier mitlesen. Da heißt es, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. So viel zum Text. Auch wieder ein sehr harter Text, nicht wahr? Das letzte Mal, als ich dran war, ist schon ein Weilchen her. Deswegen will ich euch kurz nochmal mit hineinnehmen, kurz abholen. Die letzten Male ging es sehr viel um den Selbstgerechten. Um den, der auf sich selber vertraut ist. Das, was Sammy gerade vorgelesen hat, aus diesem Gleichnis. Ja, es ist derjenige, der auf die Heiden schaut, in Kapitel 1, was wir schon behandelt haben. Und sie richtet. Über sie urteilt, indem er aber über diese Menschen richtet, verurteilt er sich zur gleichen Zeit selbst. Warum? Weil er nicht besser ist. Er ist nicht besser. Und wir haben immer wieder dieses Beispiel genannt mit dem Boomerang. Ihr wisst, ich hol aus und werf den Boomerang aus auf die anderen und merk, nicht, dass dieser Bumerang mit voller Wucht zurückkommt und in mein Gesicht knallt. Ja, also anstatt, dass der Selbstgerechte Buße tut, anstatt zu erkennen, dass Gott mit ihm noch geduldig ist und gütig und langmütig und ihn noch nicht dahin gibt in seinem Zorn, so wie die Heiden in Kapitel 1, bleibt dieser Selbstgerechte trotzdem knüppelhart, granithart, sein Herz bleibt hart, es bleibt unbußfertig, wie es hier heißt. Er hält sich weiterhin für etwas Besseres. Er hebt sich weiterhin moralisch ab von den anderen. Ja, man könnte sagen, er gibt sich diesem Trugschluss hin. Wenn Gott mich noch nicht gerichtet hat, so wie die im Kapitel 1, sondern mich noch relativ, also gut behandelt, mich segnet, dann wahrscheinlich, weil ich gut bin, weil ich ja gerecht bin vor Gott. Anstatt zu erkennen, Gott gibt mir, obwohl ich genauso schlecht und böse bin wie all die anderen, noch Zeit zur Umkehr. Dahin sollte uns Gottes Geduld bringen. Aber wie wir es gerade auch im Text gelesen haben, durch diese rebellische Haltung häuft dieser Mensch, und vielleicht siehst du dich auch in dieser Kategorie, er häuft sich Tag für Tag immer mehr Zorn auf, bis das Leben vorbei ist und dann diese geballte Ladung des Zornes Gottes auf ihn einprallt. Ich habe ein Bild kreieren lassen von der KI. Aber lasst es mal auf euch wirken. Das ist, glaube ich, gut zu erkennen, nicht wahr? Wir können uns diese Situation des Menschen, in diesem Fall des Selbstgerechten, wie vor einem riesigen Wasserdamm, ja, vorstellen, der diese gewaltige Kraft des Wassers, ihr seht hinten diese Wellen, ihr seht diesen Damm, der fängt an zu bersten, der hält es vielleicht nicht mehr so lange aus, ja, wie diese Wasser zurückgehalten werden von diesem Gnadendamm. Wie dieser Druck zurückgehalten wird, wie dieser Zorn zurückgehalten wird durch Gottes Gnade. Aber wenn dieser Damm, dieser Gnadendamm am Ende einbricht, am Ende des Lebens, dann bricht diese überwältigende Flut auf den Menschen ein. Und er reißt ihn fort. Und wisst ihr, das große Problem bei dem Ganzen, wenn ihr euch so den Menschen dort anschaut, diesen Selbstgerechten, das ist die ganze Ironie bei dem, das ist eigentlich die Realität, ja? Der Mensch erkennt seine Gefahr nicht, er erkennt seine Situation nicht. Nein, er sitzt da mit dem Rücken zu diesem Damm, zu diesen riesigen Wellen. Ja, er breitet seine, also bildhaft hier gesprochen, seine Sonnenliege aus, schlürft genüsslich seinen Cocktail, liest noch irgendeine Zeitschrift dabei und merkt nicht, dass hinter ihm der Damm jeden Moment einbrechen kann. Ja, er betrügt sich mit diesen Worten: Ach, ich bin doch ein guter Mensch. Gott wird mich doch nicht richten, er ist doch ein Gott der Liebe. Außerdem habe ich doch viel Gutes getan. Ich bin sozial engagiert. Ich gehe doch jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und damit wiegt er sich praktisch in dieser falschen Sicherheit. Und auf diese Weise, so glaube ich, dass viele Menschen auch in ihr Verderben gehen, verloren gehen. Sie wiegen sich in falscher Sicherheit, meinen, religiös genug zu sein, moralisch genug zu sein, gut genug zu sein, Gott kann mich doch nicht verurteilen, bis dieser Damm einbricht. Es ist Gnade, die sich zeigt in Geduld, Güte, Langmut, die uns am Leben hält. Aber was machen wir in dieser Zeit? Was machen wir mit dieser Gnade? Tun wir Buße oder genießen wir genüsslich unseren Cocktail? Und sagen, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich blende diese Folie weg, sonst lenkt sie uns weiterhin ab. Aber ich denke, sie hat Wirkung gezeigt. In unserem heutigen Text geht es wieder sehr viel um das Gericht Gottes. Und wir haben schon einiges über das Gericht gehört, nicht wahr? Wir haben gesehen im Kapitel 1, es gibt ein Gericht, ich nenne es mal ein irdisches Gericht, ein zeitliches Gericht, in dem Gott die Menschen, was haben wir gesehen, indem er sie, also sich selbst überlässt und die Menschen sich mit der Zeit selber auch zerstören. Sie arten aus. Sie werden komplett unmoralisch. Das haben wir gesehen. Und das ist nur ein harmloser Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Denn die Schrift, und hier gerade in Römer 2, ist die Rede auch nicht nur über ein zeitliches Gericht, sondern über ein finales Gericht, ein Endgericht. Darüber lesen wir und haben gerade in Römer 2 gelesen. Ja, letztes Mal haben wir es so ein bisschen angeschnitten. Guck mal in Vers 5. Da wird dieser Tag, dieses Gericht, der Tag des Zorns genannt. Es ist im Prinzip der Tag, an dem Jesus wiederkommt und Gericht halten wird. Und für die Gläubigen, für diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, ist es ein Freudentag, ein schöner Tag, ein Jubeltag. Denn der Herr kommt und holt die Seinen ab. Aber für die, die keinen Frieden mit Gott haben, für die, die sich dem Evangelium, die sich Jesus widersetzen, für sie ist es ein schrecklicher Tag, ein unbarmherziger Tag, ein Tag des Grauens. Guck mal, über dieses Endgericht wissen wir Folgendes. Kapitel 2, Vers 2, da heißt es, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, die so etwas tun. Also dieses Gericht und dieses Endgericht basiert nicht auf Vermutungen oder Annahmen. Es wird der reinsten Wahrheit entsprechen. Alles wird genau so beurteilt werden, wie es der Wahrheit entspricht. Wie es den Fakten entspricht und nicht nur, wie es äußerlich scheint. Ein Selbstgerechter kann vielleicht andere Menschen durch sein Verhalten täuschen, durch sein moralisches, religiöses Verhalten. Aber Gott nicht. Gott sieht alles. Er sieht, was in ihm ist. Er sieht tatsächlich, was in ihm ist, was der Wahrheit entspricht. Und Gott wird alles durchleuchten und wahrheitsgemäß richten. Und dann guckt mal her, das haben wir auch schon behandelt in Vers 5. Da sagt er, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Hier lernen wir, dass dieses Endgericht auch gerecht sein wird. Das heißt, das Maß, das du bekommst, wird richtig sein und recht sein. Du wirst dich nicht beschweren können über das Urteil, ja, dieses Verhältnis zwischen, ich sag mal, deiner Schuld und dem Zorn, das wird stimmig sein. Genau richtig. Nicht zu wenig, auch nicht zu viel. Gerecht. Und jetzt guckt mal hier in Vers 6. So blende ich mal den Text wieder ein. Da sehen wir, wie dieses finale Gericht auch ablaufen wird. Es entspricht der Wahrheit, es entspricht der Gerechtigkeit. Und dann heißt es über dieses Gericht, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Also dieses Gericht ist werkeorientiert. Interessant. Werkeorientiert. Du wirst nach deinen Werken gerichtet. Also ist egal, ob du aus einem christlichen Elternhaus kommst. Es ist egal, ob du vielleicht als Kind getauft wurdest, es ist egal, aus welche Nationalität du hast, ob du, so wie hier, Jude bist, Grieche bist, Heide bist, egal. egal. Am Ende zählt, was hast du getan? Deine Taten zählen, deine Werke zählen. Schaut mal her, ich habe eine schöne Parallele in Offenbarung, wenn ihr wollt. Ich habe den Text jetzt nicht hier, aber Offenbarung 20. Da sehen wir auch diesen Gedanken. Geht es auch um dieses Endgericht? Ich lese mal den Text vor, Offenbarung 20, ab Vers 11. Offenbarung 20, ab Vers 11. Schaut mal, da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte für sie gefunden wurde. Was ist das für eine Beschreibung? Alles flieht. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ich glaube, das ist das Gleiche. Hier geht es nach Werken. So wird beurteilt. Gott wird dich richten nach den Werken. Also was hast du getan? Wie hast du gelebt? Wie hast du dein ganzes Leben lang gelebt? Ob du jetzt 80 Jahre alt wirst oder 20, spielt keine Rolle. Wie hast du gelebt? Nach diesem Maßstab wird vorgegangen. Ja, basierend auf der, wir haben es gesagt, Wahrheit, Gerechtigkeit und auf deinen Werken. Und wichtig hierbei, die Bibel, sie, wenn sie über Werke spricht, über diese Taten, dann meint sie nicht nur dieses sichtbare, äußerliche Werk, was du jetzt getan hast, sondern die Bibel meint mehr. Für Gott zählt deine ganze Lebensweise, das heißt, deine Werke, deine Taten, sie sind mit deinem Herzen verbunden, verknüpft. Ja, bevor etwas zur Tat schreitet, hat es seinen Ursprung wo? Im Herzen. Es fängt mit deinen Gedanken an. Und da setzt Gott bereits an. Ich will euch einfach, ihr müsst nicht nachschlagen, aber ein paar Verse vorlesen, wo wir immer wieder diese Verbindung sehen zwischen Herz und Taten und sogar Herz und Reden. Schaut mal. Matthäus 15, 19 kennen wir. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das fängt da an. Und irgendwann äußert es sich in im Werk, in der Tat. Micha 2, 1. Wehe denen, die Unheil ersinnen und Böses vorbereiten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Matthäus 12. Ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, das ist echt auch krass, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Von jedem unnützen Wort. Wie viel Unnützes habe ich in meinem Leben schon geredet? Von jedem Wort. Was? Oder guckt mal hier in Römer 2, eigentlich in unserem Text nur etwas später, sagt er hier in Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Also wenn Gott nach Werken richten wird, nach Taten, dann geht er bis auf die Quelle zurück. Und das ist das Herz. Und deshalb ist dieses Gericht Gottes so viel tiefer als unser menschliches Gericht, was hier stattfindet. Es geht an die Wurzel. Und jetzt schaut her, Paulus Er geht weiter, er teilt die Menschheit ein in zwei Gruppen. In zwei Gruppen. Es gibt nicht vier Gruppen, fünf, sechs, es gibt nicht Christen, Moslems, Juden, Hindus, arm, reich, religiös, moralisch. Nein, nein, zwei. Zwei Gruppen. Lasst uns lesen mal, welche zwei Gruppen das sind. Sagt hier in Vers 7, ich lese nochmal Vers 6. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken und dann denen, blend das auch wieder ein, hier, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Später in Vers 10, also ich denke, das gehört zusammen, sagt er nochmal über diese Menschengruppe, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also dieser Vers, der hat mich fertig gemacht. Ich stand dran, wie habe ich das zu verstehen? Was meint Paulus hier? Wer sind diese Menschen? Wer findet sich in dieser Kategorie wieder? Und er sagt hier, guck mal, sind diejenigen, die mit, Vers 7, mit Ausharren in gutem Werk. Dieses griechische Wort für Ausharren, Hypomone, wir können es auch mit Ausdauer übersetzen, mit Aushalten. Vor allem oft so ein Ausharren in schwierigen Zeiten, in Trübsal, schlechten Bedingungen, ja, dass man da dran bleibt. Gutes zu wirken, im guten Werk dran zu bleiben, Gutes zu tun, immer dran bleiben. Also wenn ich das höre, dann klingt das für mich sehr nach Werksgerechtigkeit. In dem Sinne, tue Gutes, wirke Gutes und du bekommst, wie es hier heißt in Vers 7, dann was? Ewiges Leben. Aber wir wissen, das würde doch komplett dem Römerbrief widersprechen. Was hat er gleich zu Beginn gesagt in Kapitel 1? Der Gerechte wird aus Werken leben? Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das haben wir uns eingehämmert, nicht wahr? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 3, 28, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke, ohne Gesetzeswerke. Aber auch Epheser, guckt mal her, Epheser 2, 8 und 9, kennen wir wahrscheinlich auswendig, denn aus Gnade seid ihr gerettet, ja, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also der Römerbrief und auch überhaupt, wir kennen die gesamte Schrift, sie proklamiert eine andere Botschaft, eine klare Botschaft, nämlich wer glaubt, wird selig, nicht wahr? Wer glaubt, wer an den Sohn glaubt, wird selig, wird gerettet. Der hat ewiges Leben. Werke bringen dich nicht in den Himmel. Werke nicht, das wäre kein Evangelium mehr und dann bräuchten wir auch Jesus Christus nicht. Also wie ist dieser Vers zu verstehen? Die Theologen, die legen diese Verse recht unterschiedlich aus. Aber es gibt so zwei Auslegungen, die stechen besonders hervor. Die sind sehr dominant. Und ich will die euch kurz nennen. Die erste Auslegung lautet, Paulus meint tatsächlich, was hier steht. Wer ausharrt, wer dranbleibt, Gutes zu tun, im guten Werk. Und dann heißt es ja, nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit strebt, der bekommt ewiges Leben. Also mit anderen Worten, tue kontinuierlich Gutes. Wirke Gutes und du bekommst ewiges Leben. Tust du Böses, bekommst du, was lesen wir, Zorn und Grimm. Nach diesem Prinzip wird Gott richten. So funktioniert es und nicht anders. Du wirst nach deinen Taten beurteilt. Das ist der Kontext. Paulus will ihn nicht so sehr aufzeigen, wie ein Sünder gerettet wird, sondern nach welchem Prinzip Gott richten wird. Nämlich, wie hast du gelebt? Und jetzt kommt's. Würde es theoretisch gehen, dass ein Mensch permanent, ausdauernd Gutes tut, dann würde Gott in gerechter Weise auch das ewige Leben geben. Mich hat das ein bisschen, ich will euch sagen, wie ich das verstehe, mich hat das ein bisschen an Galater erinnert. Galater 3. Hört mal, wie es hier heißt. Ich will diesen Gedanken kurz ein bisschen entfalten. Da sagt Paulus, denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Ah, okay, das kennen wir. Und dann sagt er, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das wäre so ein, ich sag mal, idealer Zustand in der Theorie. Halte die Gebote, tue Gutes in Perfektion und du wirst leben. Oder so wie im Römerbrief, wirke ausdauernd Gutes und du bekommst ewiges Leben. Aber wir wissen, Paulus macht das auch in den anderen Kapiteln sehr deutlich, da ist keiner, der in diese Kategorie fällt. Das ist eine Hypothese, eine Annahme. Wenn es theoretisch so wäre, würde Gott ihm ewiges Leben geben. Aber da fällt keiner in diese Schublade hinein. Keiner. Oder soll ich korrigieren? Doch einer. Einer, der hierher kam. Jesus. Er wäre der Einzige. Alle anderen würden fehlschlagen. Zum Gott sei Dank und durch Glauben an ihn sind wir mit ihm verbunden und mit seinem Leben, wie er gelebt hat, immer Gutes getan hat. Und dieses Leben, diese Gerechtigkeit, ah, sie wird uns übertragen. Auf unser Konto gut geschrieben. Was hätten wir so gelebt? Gott sagt, ja, ich rechne es dir an. Aber ich sag, in der Theorie könnte man meinen, ja, wenn ein Mensch so leben würde, okay, Gott würde ihm gerechterweise das ewige Leben geben. Aber keiner fällt in diese Kategorie. Das ist die erste Auslegung. Das ist diese Hypothese, diese Annahme. Ja. Ich selber persönlich tendiere auch zu dieser Auslegung, ja, weil Gott hier das Prinzip seines Gerichts verdeutlichen will. Wie richtet Gott? Er gibt jedem gerechterweise das, was er getan hat. Tust du das Gute, ohne zu sündigen, bekommst du ewiges Leben. Tust du das Böse, bekommst du Zorn. Ganz einfach. Hier ist noch nicht die Rede von Glauben und Rechtfertigung. Wir sind mittendrin in diesen finsteren Kapiteln. Und jetzt kommt die zweite Auslegung. Diese zweite Interpretation, wie diese Verse zu verstehen sind. Mit diesem, mit Ausharren im guten Werk, ja, also mit Ausharren Gutes zu wirken. Gutes zu tun, das bedeutet nicht, dass man dadurch sich ewiges Leben verdienen kann. Nein. Auch wenn es, wie wir es gerade hatten, so theoretisch dann möglich wäre, sondern Ausharren im Gutes tun dient als Beweis dafür, dass man gläubig ist, dass man von Neuem geboren ist. Diese guten Werke sind der Beweis dafür, dass du echt bist. Dass du ein Kind Gottes bist. Sammy hat letzten Sonntag darüber gepredigt, hat gesagt, dass ein echter Glaube, echter, ja, der an Jesus glaubt, auch gute Werke hervorbringt. Hervorbringen muss. Er muss. Nicht könnte, vielleicht er muss. Veränderung ist äußerlich dann immer, sie ist sichtbar, die guten Werke beweisen es, dass dein Glaube echt ist. Kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus Christus von Herzen, dein Leben bleibt gleich. Du lebst genauso wie vor der Bekehrung. Dann ist der Glaube nicht echt. Der Glaube führt immer zu einer Veränderung. Man sieht es an den Werken. Ich habe ja vorhin aus Epheser 2 vorgelesen, ja, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Und dann heißt es im Vers 10, denn wir sind sein Werk, also Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und der William MacDonald, der hat zu diesem Vers gesagt, guck mal, ganz interessant, feine Unterscheidung, muss man gut aufpassen. Es stimmt zwar, dass wir nicht durch gute Werke gerettet werden, doch es trifft genauso zu, dass wir zu guten Werken errettet werden. Gute Werke sind nicht die Wurzel, sondern die Frucht. Wir tun keine Werke, um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind. Interessant, wir sind errettet zu guten Werken. Du hast Glaube, dein Glaube ist echt, er wird Werke zeigen. Nicht, ich glaube an Jesus von Herzen, ich liebe ihn, alles bleibt gleich. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und tatsächlich sind wir erst in der Lage, wirklich Gutes zu tun, wirklich gute Werke zu bringen. Also damit meine ich jetzt Werke, die Gott wohlgefallen, wo Gott Gefallen daran hat, wo er sich darüber freut, ein Wohlgeruch. Wenn wir eine neue Schöpfung sind, wenn wir neu sind, wenn wir gläubig sind. Ja, weil dann machen wir es aus einer ganz anderen Motivation. Du hast eine ganz andere Ausrichtung. Dein neues Herz ist ausgerichtet auf ihn. Du tust Gutes, weil du ihn liebst. Du tust Gutes, weil du es zu seiner Ehre machen möchtest. Weil du auf ihn ausgerichtet bist. Vor der Bekehrung war das nicht so. Da war ich auf mich ausgerichtet. Da habe ich vielleicht aus menschlicher Sicht Gutes getan, aber mein Ego war das Motiv. Mein Römer sagt, wir waren im Fleisch. Römer 8,8. Die aber, die im Fleisch sind, die vermögen Gott nicht zu gefallen. Es geht nicht. Bist du in diesem Zustand ohne Glauben, du bist im Fleisch. Selbst, ich sag mal, diese guten Werke, die du damals vollbracht hast, die du damals gemacht hast vor deiner Bekehrung, sie waren aus Gottes Sicht kein Wohlgeruch, nicht angenehm. Warum? Weil du sie nicht für ihn getan hast. Sondern die Motive, wie ich gesagt habe, sie waren egoistisch und feindlich gegenüber Gott. Also ich fasse nochmal zusammen, diejenigen also, die mit Ausdauer dranbleiben, Gutes zu tun, zeigen damit, dass ihr Glaube echt ist. Ihr Leben zeigt es. Ich musste, wisst ihr, an welchen Text ich denken musste? An Matthäus 25. Ihr kennt das, wir lesen da über diese zwei Gruppen, Böcke, Schafe. Ich glaube, das ist übrigens das Gericht, worüber auch Paulus hier schreibt. Und was zeichnet diese Schafe aus? Jesus sagt zu ihnen, was sagt er? Ihr gabt mir was zu essen, ihr gabt mir zu trinken, ihr nahmt mich auf, ihr habt mich besucht, ihr habt mich bekleidet und so weiter. Und was sagen dann die Gerechten darauf hin? Also nicht die Gerechten aus Werken, nicht die Gerechten, weil sie nur Gutes getan haben. Die Gerechten, Paulus sagt, es gibt keinen Gerechten, es gibt keinen, sondern die Gerechten aus Glauben. Was sagen sie? Herr, wann haben wir das gemacht? Wann, Herr? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Echter Glaube führt zu echten guten Werken für Jesus. Für Jesus. Das zeigt sich. Deine Werke für Jesus zeigen, dass du sein bist. Die Früchte zeigen, welcher Baum du bist. Es wird natürlich, sind wir es ehrlich, es wird natürlich Phasen bei euch geben, bei mir, bei dir, wo gute Werke mal sehr stark ausgeprägt sind und mal schwach. Aber sie sind da. Und das ist ein Echtheitsmerkmal. Sie sind da. Ich möchte euch anspornen, so wie Paulus, auch die Galater, er sagt, lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt jetzt mit dem Ganzen. Das sind so diese beiden Interpretationen von den Versen. Die erste ist nur eine Hypothese über einen Menschen, der so perfekt leben würde. Und die andere Interpretation, das sind die Gläubigen, die anhand ihrer guten Werke beweisen, dass ihr Glaube echt ist. Interessant ist, schaut mal weiter, was diese Gruppe noch auszeichnet. Das heißt hier, denen, die mit ausharrendem guten Werk und dann Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen. Ewiges Leben. Diese Kategorie, diese Menschen, Sie suchen nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Mit anderen Worten, der Blick ist nach oben gerichtet. Man ist himmlisch gesinnt, auf den Himmel ausgerichtet. Ja, gehen wir davon aus, dass hier auch die Gläubigen gemeint sind, so bringen wir als Christen gute Werke hervor und leben in einer himmlischen Gesinnung. So wie Kolosser 1, Kapitel 3 sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Nicht nach unten gucken, nach oben gucken, richtet eure Blicke nach oben. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dort suchen wir Herrlichkeit. Wir suchen Gottes Herrlichkeit. Ja, wir suchen ihn zu sehen und auch bei ihm zu sein und auch bei ihm verherrlicht zu sein. Wir suchen Ehre, heißt es hier. Ehre, die Gott gebührt. Wir suchen Unvergänglichkeit, indem wir Gott selbst, den Unvergänglichen, suchen. In 1. Timotheus 1,17 ist schön, da wird irgendwie alles zusammen genannt. Da heißt es hier, dem König der Zeitalter aber, dem Unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Danach streben wir. Herrlichkeit, Ehre, Unvergänglichkeit, das sind alles Aspekte des Himmlischen, des ewigen Lebens, was uns dann zuteil wird. Wir wollen bei Gott sein. Danach sehnt sich unser Herz. Aber was passiert mit der anderen Gruppe? Schaut mal. Verse 8 und 9. Was passiert mit der anderen Gruppe? Da heißt es, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Paulus holt ja auch richtig aus, nicht wahr? Er sagt, Menschen, die hier, bei manchen steht streitsüchtig, wie hier, man könnte auch sagen selbstsüchtig, wir können auch sagen eigennützig, also Menschen, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Es geht um meine Interessen, es geht nicht um Gottes Wahrheit. Ich stehe im Zentrum, Gottes Wahrheit interessiert mich nicht. Sie sind, heißt es hier, der Wahrheit ungehorsam, der Ungerechtigkeit aber gehorsam. Das erinnert vielleicht manche so an Kapitel 1. Da hieß es, guckt mal, Kapitel 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederdrücken. Das ist das. Ja, in diesem Kontext, wir wissen, ging es um diese Schöpfung. Sagt, das ist die Wahrheit, schau her, sie proklamiert den Herrn, den Schöpfer. Will ich nicht runterdrücken. Ich brauche nicht die Wahrheit niederdrücken. Lieber in Ungerechtigkeit, die Ungerechtigkeit ausleben, indem ich mir meine Götzen zusammenbastle, indem ich mein Leben lebe. Gott sagt, was passiert mit diesen Leuten, die sowas machen? Oder auch hier im Kapitel 2 mit den Selbstgerechten, ja, in seinem moralisch-religiösen Mantel, den er anzieht. Sagt, ich bin doch gut genug. Er widersetzt sich der Wahrheit. Gott sagt, tue Buße, kehr um. Nein, wieso? Ich bin gut genug, ich brauche das nicht. Ich bin besser als all die anderen. Und was ist das Resultat am Ende? Was passiert mit den Menschen? Hier heißt es Zorn und Grimm. Zorn und Grimm. Dafür gibt es Zorn und Grimm für alle Menschen, die so leben, die so handeln und sich der Wahrheit widersetzen. Egal ob Jude, egal ob Heide, egal wer du bist, egal. Egal ob moralisch verfallen, wie in Kapitel 1, oder religiös selbstgerecht in Kapitel 2. Egal. Egal. Ich habe mal geschaut, dieses Wort Grimm, das heißt Thymos, das steht, dieses Wort ist intensiv, sehr intensiv, intensiver und leidenschaftlicher und auch emotionaler als das Wort Zorn. Wir könnten auch sagen, Wut oder Zornesausbruch, Wutausbruch. Das ist ein heftiger Gemütszustand Gottes. Aber nicht so, dass wir sagen, Gott kann sich nicht kontrollieren. Das nicht. Wir wissen, Gott richtet wahrheitsgemäß und gerecht. Aber trotzdem, er reagiert sehr heftig auf diesen anhaltenden Ungehorsam der Menschen. Das sind, ich zeige das Bild jetzt nicht mehr, aber das waren diese tobenden Wellen hinter dem Damm. Da ist keine ruhige See. Da sind Orkane, da sind Tsunamis, da wütet es gewaltig. Und dieser Gnadendamm hält gerade so zurück, aber er kann jeden Moment einbrechen. Es ist in diesem Fall schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dann sagt er hier weiter, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Das denke ich mir, eigentlich wären wir alle in dieser Schublade, in dieser Kategorie. Paulus sagt, da ist ja keiner, der Gutes tut, da ist ja auch nicht einer. Wir tun dann alle Böses. Alle wären wir in dieser Kategorie, aber Gott sei Dank hat der Vater seinen Sohn geschickt, damit wir da nicht hineinkommen. Dieses Wort Drangsal, Tlipsis, wir könnten auch sagen Bedrängnis oder Bedrückung oder Druck. Druck, der von außen kommt. Es wird so oft für die Christen verwendet in der Bibel, gerade bei Verfolgungen. Aber da findet ein Druck von außen statt. Angst bezieht sich sehr auf die Enge eines Raumes. Du wirst eingeengt, du wirst in die Ecke gepresst. Du kriegst Angst, weil es keinen Ausweg mehr gibt. Ja? Und das ist das, was Paulus sagt, was diese Menschen erwartet. Sie werden vom Zorn und vom Grimm erdrückt. Bedrängt. Diese Lage ist hoffnungslos, ausweglos. Es gibt nichts als Zorn und Grimm und Grimm und Zorn und Angst und Drangsal. Im Prinzip ist es die Hölle. Es ist die Hölle. Wieder schwer zu verdauen, nicht wahr? Ja, das ist diese, das ist Anteil von, das ist Evangelium. Das ist Evangelium, das gehört zum Evangelium. Verstehen, wie die schlechte Nachricht aussieht. Ja? So richtet Gott. Da sagt er hier, schaut her weiter, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gottes Gericht ist werkeorientiert und es ist unparteiisch. Es ist egal, woher du kommst, wir haben das schon gesagt, egal welcher Nation du angehörst, ob du auch ob Abraham zu deinem Stammbaum gehört oder nicht. Auch wenn die Juden, muss ich sagen, wenn die Juden große Privilegien haben, sie waren diejenigen, die zuerst, sie haben zuerst alles bekommen, zuerst die Offenbarungen, zuerst die Verheißung, zuerst das Gesetz, zuerst diese Prophezeiungen. Alles zuerst. Und diese Offenbarung, das Gesetz, das soll sie ja zum Erlöser bringen. Das Gesetz peitscht sie ja zu Jesus hin, aber sie nehmen es und verwandeln es so, indem sie sagen, ich halte es komplett ein und werde dadurch gerettet. Und Gott sagt, das ist nicht die Funktion des Gesetzes. Sie haben meinen Maßstab nicht verstanden. Und nur ein geringer Teil der Juden, ein geringer Teil Israels, ein Überrest, wie man sagt, ja, die haben verstanden, dass der Weg zur Rettung nur über den Glauben geht. Nur aus Glauben werde ich vor diesem Zorn gerettet. Und auch heute sitzt du hier. Heute stehe ich hier. Wir haben Offenbarung, nicht wahr? Wir haben das Wort Gottes. In vollem Ausmaß von 1. Mose bis Offenbarung. Und darin finden wir den Weg der Erlösung. Gott hat es uns klar aufgezeigt. Aber was machst du? Was machst du jetzt, nachdem du das alles gehört hast? Wie hart dieses Gericht ist, wie werkeorientiert dieses Gericht ist. Was machst du? Ergreifst du diese Gelegenheit und klammerst dich an den Sohn? Flüchtest du zum Sohn? Zu Jesus suchst du Zuflucht bei ihm und glaubst, dass er deine Sünden am Kreuz getragen hat und den Zorn erduldet hat, über den wir hier reden, dass er ein Leben für dich gelebt hat und permanent Gutes gewirkt hat. Permanent, dass Gott zu ihm sagt, du bist der Sohn meines Wohlgefallens. Ich habe an dir Wohlgefallen, weil er hat kontinuierlich Gutes getan. Glaubst du an ihn, so bekommst du seine Gerechtigkeit und bestehst vor diesem Gericht. Und es wird für dich keine Angst sein, keine Angst und Drangsal mehr. Es wird Freude sein, überaus Freude. Weil Jesus wird sich zu dir stellen und er wird dein Fürsprecher sein. Jetzt hast du, der du hier sitzt, noch die Möglichkeit, den Ausweg. Jetzt ist der Raum noch weit, ist nicht eng. Jetzt ist er noch weit, wir haben noch Raum, Buße zu tun und auf Jesus zu vertrauen, anstatt auf unsere Werke. Und so möchte ich abschließen mit dem Vers aus Römer 3, Verse 21 bis 24. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, also durch das Alte Testament. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Oh, ich will diese Gerechtigkeit, ich will sie. Gib, ja wie, glaub, dann kriegst du sie. Oh, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Alle kommen wir aus den ersten drei Kapiteln und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst, umsonst muss ich nicht bezahlen, Jesus hat bezahlt, du kriegst umsonst, boah, wie schön, werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Amen, Amen, das ist die frohe Botschaft.